so Prinzipien zu konstruieren, zum analog etwa zu den konversationellen Implikaturen, zu den Relevanzregeln. Was ist die Erscheinungsrelevanz? Ja? Also Prinzipien der Erscheinungsrelevanz, denn man muss ja noch unterscheiden können, nicht jedwedes Gerahmtes, ja, kann dann in Anspruch stellen, eine Erscheinungsrelevanz zu erfüllen. Ja? Mhm. Und da müsste man Kriterien dann formulieren, ja, wie man das unterscheiden kann.
Also im Prinzip hat der Gegenstand, das, was ich Gegenstand nenne, die Funktion, die bei Ihnen dann die Erscheinungsrelevanz haben würde. Also also nur funktional jetzt, indem ich sagen würde, es ist die Erscheinung des Gegenstandes, die Relevanz des Bildes ausmacht. Und das, was ich, also wenn ich das so auffassen würde, wie Sie vorschlagen, wäre doch der Nachteil, dass ich sämtliche als nicht im herkömmlichen Sinne gegenständlich klassifizierbaren Bilder über einen Kamm zu scheren hätte, weil die ja alle, da würde man immer nur sagen können, ja, der Gegenstand ist hier das, was im Rahmen erscheint. Aber das wäre ja keine Interpretation. Das wäre ja nur tautologisch einfach nur darauf verwiesen. Es käme ja darauf an, ja, was ist es genau, was da erscheint? Und dann würde man, ja, aber es ist eben unbefriedigend von einem Bild, was komplex ist, zu sagen, da ist Farbe oder da ist Symmetrie. Das sind sozusagen ganz, ganz grobe Kategorien, die, und darum ging es mir ja gerade in der Mondrian-Analyse, selbst bei zwei Bildern Mondrians ist ja eben eines nicht wie das andere, und ich würde behaupten, dass auch diese Bilder einen jeweils ganz eigenen Gegenstand haben. Und es ist, wenn man... Ja, ich bin überzeugt, dass die einen Gegenstand haben, und die würde man ja auch interpretieren können, indem man sich zum Beispiel fragt, es ist ja jetzt kein Zufall, dass sie sind ja nicht nur monochrom, sie haben ja eine bestimmte Farbe. Und das geht ja gar nicht anders. Und welche ist das und was bedeutet das im Hinblick darauf, welche Farbe es hätte sein können? Ist das nicht schon der Ansatz zu einer gegenständlichen Bestimmtheit auch der monochromen Malerei, dass man eben dann die Farbe als solche ja in ihrer expressiven Qualität oder wie man das besser nennen kann, dass die den Gegenstand dann auch konstituiert. Natürlich gibt es dann die Tendenzen in der Malerei, um diesen ja vielleicht Bestrebungen zur Interpretation genau zuwiderzulaufen, sich zu verziehen in die Ecken, wo man keine Gegenständlichkeit mehr vermutet. Aber ich glaube, wenn die Bilder wären dann nicht mehr interessant, und das ist jetzt ein, es ist nur erstmal ein normatives Kriterium, also auch nicht mehr potenziell interessant, wenn sie nicht doch noch einen Gegenstand hätten. Also nicht, ich würde nicht sagen, dass jede monochrome bemalte Fläche per se als ein Kunstwerk der Kategorie monochrome Malerei zu klassifizieren ist. Weil dann würden sie den Werkcharakter abhängig machen von einer bloß pragmatischen Rahmung. Ich könnte diese weiße Wand auch einfach zur monochromen Malerei definieren. Aber das wäre ja, man würde sehen, dass das genau scheitert.
Wenn man diesen Vorschlag übernimmt und sagt, die Rahmung sozusagen mit dem Sprechakt jetzt Verbindung bringt, ja, und dann sagt, dann kann man natürlich sagen, dass im Rahmen dieses Sprechakts ja eine Vielzahl von Prädizierungen möglich sind. Mhm. So sind auch eine Vielzahl von Facetten des Gegenstands möglich. Und eine Facette wäre sicher ja immer auch, und das berührt dann vielleicht das Thema Sequenzanalyse in gewisser Weise, wäre die Referenz auf vergangene, andere Malerei. Das ist ja im Monochrom, in der monochromen Malerei ja ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich das richtig sehe. Ne?
Ja, aber es sind eben nicht die Facetten als Facetten, die das konstituieren.
Facetten meine ich jetzt metaphorisch im Sinne von
ja, viele Vielfalt, Aspekte
Vielfalt
von
der
Gestaltung.
Bestimmung des Gegenstands.
Ja, aber das ist ja interessant, dass man eigentlich für den Begriff des Gegenstandes impliziert ja Einheit. Also das ist auch die Einheit des bestimmten Bildgegenstandes. Und man würde sozusagen die Bilder nur zerlegen, wenn man in einer Art Inventur ihre Gestaltungsaspekte alle aufzählte und nicht einen Begriff davon entwickeln könnte, worin die Einheit dieser ganzen Aspekte besteht. Und wenn es den da tatsächlich nicht gäbe, dann würde man eben auch sagen, das fällt ja an sich auseinander. Dann ist es in sich ja gescheitert. Also das wird dann zu einem normativen Kriterium, wenn es der gegenständlichen Bestimmtheit wirklich ermangelt, auch bei gutem Willen, sage ich mal.
Ja, aber man also, muss ja zumindest durch diese Facetten hindurch.
Genau, gehen zur aber sie können nicht Facetten bleiben, das wollte ich
ja, sagen. Ja, das ist richtig, natürlich.
Also die Analogie liegt doch nahe, dass man, also nochmal, also wenn, ganz einfach, wenn Sie den Begriff Gegenstand gebrauchen, können Sie den nicht sozusagen vollkommen frei umsemantisieren. Also Gegenstand muss immer noch Gegenstand bleiben, das heißt, Gegenstand ist philosophisch gesehen kein Prädikat. Ja? Ist als Prädikat nicht brauchbar, ist nur ein Abstraktor. Sonst, wenn es ein Prädikat wäre, müssten Sie es negieren können. Dann müssten Sie sagen können, dies ist kein Gegenstand und das ist eine aporetische Äußerung. Das ist, dann kommen Sie in die Abgründe der heideggerschen Ontologie. Dann müssen Sie nämlich ein nichtendes Nichts annehmen. Ja? Weil sozusagen das Nichts wäre die Negation von Gegenständlichkeit. Also als Erfahrungswissenschaftler kommen Sie damit
in so. Aber ich habe ja gerade mit meiner Position nichts mit der Negation von Gegenständlichkeit am Hut.
Wenn Sie jetzt aber Gegenstand gebrauchen als Wortzeichen, als Abstraktor, dann müssen Sie die Frage zulassen, wie, also Gegenstand kann selbst kein Prädikat sein, ja. Wie kann das prädiziert werden?
Genau.
Ja? Eben. Und da würde ich nur sagen, das kann man analogisieren. Ja? Wenn man den Rahmen zum Sprechakt macht, sozusagen die elokutive Struktur, die auf etwas verweist. Ja? Und die Grundform des Sprechaktes wäre schon die Interjektion, der Ausruf, ja? Der immer eine Intonationskontur hat. Und der ist immer schon ein tendenzieller Kandidat für Bitte, Forderung, Klage oder sonst etwas. Das ist der Rahmen. Das ist übrigens ja der Grund, da sind wir uns ja einig, weswegen Säuglinge Sprache so leicht lernen, weil sie sofort die Intonationskonturen, das ist die gemeinsame Wurzel von Sprache und Musik im Übrigen, ja? Also die Intonationskontur, die eine elementare Ausdrucksqualität hat. Ja? Und wir sagen ja immer, das darf man hier ruhig zitieren, denke ich, weil das ist ein schlagendes Argument, dass eine Universalie zum Beispiel ist wie selbstverständlich, dass die Mütter dieser Welt ihre Kinder nicht durch das Vorzeigen von Farbtafeln versuchen, in den Schlaf zu bringen, sondern immer nur durch Singen und Wiegen, ja? Überall. Keine Kultur ist auf die Idee gekommen, Farbtafeln vorzuzeigen. Das würde auch nicht besonders wirksam sein. Ich glaube, okay. So, jetzt könnte man noch sagen, das, worauf Sie raus wollen, nicht wahr? Das, was dann in dem Rahmen erscheint, das ist das Prädikat des Gegenstandes. Ja? Immer konkret. Das prädiziert den Gegenstand. Sozusagen beim Bild ist der Gegenstand ein Potenzial. So, und da hätten wir doch eine interessante Differenz. Während wir sonst sozusagen in der Praxis der Wahrnehmung haben wir ein X, ein Gegenstand, der in unser Aufmerksamkeitsbewusstsein getreten ist und den wir prädizieren müssen, falls wir nicht sowieso schon mit Routinen ihn von vornherein einarbeiten. Das Bild wäre ja eben, ist ja eine sozusagen sekundäre Realität durch den Rahmen und würde uns gewissermaßen ein Gegenstandspotenzial evozieren, das dann das uns, und das wäre die Sehnsucht nach Interpretation wieder, wenn der nämlich. Wir müssen dann sozusagen die Füllung kennen und es interpretieren. Wir wollen das Prädikat wissen.
Ja. Ja, aber es ist eben nicht nur ein bloßes Potenzial. Das ist es für den, der sich dem gegenüber findet und für den, das die potenzielle Erfahrung eines Gegenstandes beinhaltet. Aber die ist ja eben vorbestimmt. Das heißt, dieses Potenzial ist auch nicht mehr komplett offen, weil es gibt ja für das, was dann, wenn man das Bild, wenn man die Erfahrung machen würde, gäbe es ja ein Kriterium zur Adäquatheit des Prädikats, was man sich dann bildet. Und das läge ja genau schon vor in der Bestimmtheit dieses, wie Sie sagen, potenziellen Gegenstandes, die im Bild schon immer auch geleistet ist. Das heißt, es wäre nicht ein absolutes Potenzial der völligen Unbestimmtheit, sondern für dieses Potenzial ist, das ist eben auch gleichzeitig immer schon eine Verwirklichung eines Potenzials. Sonst hätte man keinen Grund. Dann hat man ein potenzielles Bild.
Eben, das meine ich ja. Aber Sie haben immerhin schon den Gegenstand evoziert. Der
prädiziert werden muss. Welcher wäre das? Ja, aber das ist eben, wie man leicht experimentell vollziehen kann, als Bild total uninteressant. Weil das ist ja eben einfach nur davon abhängig, was mir da erscheint, wo ich jetzt gerade stehe, wenn ich einen leeren Rahmen habe und was für eine Tageszeit herrscht. Und diese Unbestimmtheit, also diese mangelnde Bestimmtheit einer gegenständlichen Einheit, die fehlt genau, um das wirklich als Bild gelten zu lassen. Deswegen ist ein Rahmen, auch wenn er etwas rahmt, das ich dann durch diesen Rahmen hindurch als Gerahmtes erkenne, kein Bild, weil für den Gegenstand eines Bildes, also in meiner in meiner